Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast, dem Podcast von Care Österreich. Heute bei uns zu Gast ist André Wolf. Hallo.
Ich grüße Sie. Hallo.
Er ist Autor und Blogger und wie immer stelle ich auch den André heute kurz vor. Ich habe schon gesagt, er ist Autor und Blogger sowie ein Experte für Social Media. Seit 2011 arbeitet er bei Mimikammer, einer Rechercheplattform zur Aufklärung von Internetmissbrauch. Wolf ist bekannt für seine Arbeit als Faktenchecker. Er ist Spezialist für Social Media Analysen und Buchautor. Zuletzt ist Angriff auf die Demokratie erschienen. 2020 wurde er dafür mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Überdies ist er im No Hate Speech Committee Österreich aktiv. Das ist eine Initiative des Europarates. Seit 2019 ist auch fixer Bestandteil der von Clemens Maria Schreiner moderierten ORF-Show Fakt oder Fake. Zudem entwickelt er Bildungsformate im Bereich Medienkompetenz und bildet darin Lehrende und Studierende an verschiedenen Hochschulen fort. Also die Hörerinnen und Hörer merken schon, wir haben heute einen äußerst interessanten Gast und ich möchte gleich beginnen. Die Rechercheplattform Mimikammer ist ja relativ bekannt, also mir ist sie bekannt, deshalb habe ich Sie auch eingeladen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Was heißt denn Mimikammer eigentlich?
Ja, da beginnen wir gleich mit einem wunderbaren Fake. Mimikammer ist entstanden aufgrund einer fehlerhaften Übersetzung des Google Translators. Also der Gründer Thomas Wannmacher wollte damals einen Begriff erschaffen, der zwar irgendwas mit Facebook zu tun hat, weil die Plattform selbst ist aufgrund einer Falle auf Facebook entstanden. Da hat sich gedacht, Mensch, ich nehme den Begriff I like und lasse ihn auf eine Fremdsprache übersetzen. Und da kam damals 2011 dieses Mimi und Karma bei raus, was I like, also gefällt mir, bedeuten sollte auf einer Fremdsprache, tut es aber nicht, wie wir schmerzlich erfahren mussten vor wenigen Jahren. Da hat uns dann die entsprechende Sprachgesellschaft auf die Finger geklopft und hat gesagt, bitte, bitte, bitte verbreitet das nicht mehr. Jetzt stehen wir da mit dem eingetragenen Markennamen, kommen da nicht weg und haben uns gesagt, okay, dann nehmen wir das halt so, wie es ist. Es ist halt eine fehlerhafte Übersetzung aufgrund oder des Google Translators und es ist ein Kunstwort, das daraus entstanden ist.
Das heißt, wir sind eigentlich schon mitten im Thema. So ganz verlassen sollte man sich ja nicht auf das, was das Internet einem anbietet, oder?
Ja, grundsätzlich müssen wir natürlich prüfen. Wir müssen prüfen, wenn etwas sehr einseitig, sehr dramatisch, sehr, sehr überzogen, sehr tendenziös ist, dann müssen wir einfach hinschauen, was steckt dahinter. Und Social Media und das Internet bieten uns natürlich Informationen in Hülle und Fülle. Sie bieten uns sogar zu viel Information. Und das ist unser eigentliches Problem. Wir bauen uns unsere Meinungen nicht mehr anhand der Informationen auf, die wir finden, sondern wir suchen die Informationen anhand unserer Meinung, weil wir Informationen auch anhand unserer Meinung finden werden. Und das ist ein riesengroßes Problem.
Das ist die berühmte Blase,
oder? Das ist die Blase und vor allem der sogenannte Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler. Und das ist der Fehler, den wir alle begehen. Ja, wir suchen immer die Informationen anhand unserer Meinung und haben verlernt, unsere Meinung anhand von Informationen zu bilden. Dazu bedeutet natürlich auch, Informationen zu filtern. Was sind denn echte Informationen? Und was sind jetzt ja Desinformation, Propaganda, Falschmeldung, Wahlkampf gehört ja auch mittlerweile in dieses Feld. Meiner Meinung nach, Wahlkampf ist einfach viel Desinformation, mehr oder weniger je nach Partei. Aber wir haben halt immer wieder damit zu tun, dass wir manipuliert werden. Und wir müssen lernen, das zu filtern und ja uns souverän im Netz und auch auf Social Media bewegen zu können.
Sie haben gesagt, wir alle machen diese Fehler und das stimmt auch sicher. Weil ganz egal, wie man sich bemüht oder und wie bewusst man sich der Sache sein will, man kommt dem ja gar nicht aus, auch aufgrund der Macht der Algorithmen, oder?
Ja, also natürlich begehe auch ich den Fehler. Es ist ganz wichtig, immer zu wissen, dass man diesen Fehler begeht. Und ganz zu wissen auch, dass oder wie Social Media funktioniert. Da sind wir jetzt natürlich bei Algorithmen. Social Media wollen, dass wir so lange wie möglich daran teilnehmen und so viel wie möglich damit interagieren. Ja, egal welche Plattform es ist. Die wollen, dass ich da bin. Die wollen, dass ich mitmache und dass ich mit anderen interagiere und irgendetwas tue. Von mir aus auch streiten. Denn Streit ist natürlich, oder Angst, Wut, Streit sind Emotionen, die uns daran binden. Und dementsprechend sprechen, kriegen wir immer Inhalte vor oder ja in unseren Newsstream, die uns, man nennt das Triggern, also die uns in Aufmerksamkeit versetzen und wo wir interagieren wollen. Und wenn es nur irgendwas ist, wo wir unsere Meinung zu sagen wollen, wo es uns auf der Zunge beziehungsweise unter den Fingern brennt, das will Social Media. Und dementsprechend werden wir natürlich bespielt mit Inhalten, die das fördern.
Würden Sie sagen, es gibt seriösere und weniger seriösere Social-Media-Kanäle oder wollen im Grunde alle das Gleiche und geben sich nur nach außen ein bisschen einen anderen Anstrich?
Grundsätzlich ist das das Ziel. Wir dürfen niemals vergessen, es sind kommerzielle Plattformen. Also wenn wir auf Deutsch von sozialen Medien reden, haben wir natürlich auch eine sehr schiefe Übersetzung. Bei sozial denken wir mal an karitativ, hilfsbereit. Das sind die.
Fast ein Care.
Ja, ganz genau. Das ist das,
woran wir denken. Soziale Einrichtung.
Aber Social Media sind nicht in dem Sinne sozial. Ganz egal. Sind gesellschaftlich beziehungsweise kommerziell. Ja. Wollen Geld verdienen am Ende. Und manche sind natürlich auch politisch geprägt. Bei TikTok müssen wir beispielsweise, wo das Thema jetzt gefallen oder der Name gefallen ist, auch an China denken, die Daten dort abgreifen.
Aber alle sammeln Daten, oder?
Daten sammeln tun sie alle. Jetzt gibt es eben, was die Ausgangsfrage war, gibt es welche, die sind besser unter den Schurken, in Anführungszeichen, natürlich mit einem Lächeln im Gesicht, muss ich sagen, kann man mit Meta noch am besten sprechen. Also Meta, ehemals Facebook, da weiß ich, da habe ich beispielsweise selbst eine Rufnummer, da kann ich anrufen bei bestimmten Personen, da kann man über was sprechen. Andere sind gar nicht erreichbar.
Also Facebook und Instagram.
Genau, da sind quasi die Personen schon erreichbarer. Mhm. Auf politischer Ebene kann man auch mit denen mehr oder weniger gut sprechen. Wir wissen es schon von Elon Musk, schwierige Person, dass es da schon schwerer ist, aber er ist auch da zumindest. So, und dann, wenn wir Richtung Signal oder Telegram oder diese kleineren Plattformen gucken, da wissen wir teilweise gar nicht, wer dahinter steckt, beziehungsweise sind die schwer greifbar. Auch TikTok haben wir schon genannt, chinesischer Betreiber. Der ist natürlich nicht sehr interessiert an europäischen Interessen, also dementsprechend ist es da schon schwieriger, mit denen in Kommunikation zu kommen.
In den Vereinigten Staaten schon verboten oder reden die immer nur davon?
In Behördenbereichen teilweise untersagt zu nutzen. Ich gehe davon aus, das wird in Europa auch stärker kommen, weil halt dort Informationen abgegriffen werden, natürlich. Und wenn ich da wirklich von Behördentelefonen aus diese App installiert habe, kann es sein, dass dann die natürlich einen bestimmten Zugriff darauf haben.
Das ist halt überhaupt nicht zu kontrollieren, oder?
Das ist nicht zu kontrollieren. Da wird der Betreiber natürlich auch nicht sagen, was er kann oder nicht kann. Das ist ganz klar. Das sind Betriebsgeheimnisse, beziehungsweise schon fast Staatsgeheimnisse, wenn man Richtung TikTok schielt. Da wird es dann wirklich problematisch.
Sie merken, wir sind sofort in das Thema reingesprungen. Sie merken, das ist auch ein Thema heute, das mich interessieren alle Themen, aber das ist schon etwas, was mich ganz besonders interessiert. Herr Wolf, ich möchte Sie trotzdem fragen, das war ja nicht von Jugend an klar, dass Sie mal Spezialist für Social Media werden, oder? In der Vorbereitung, ich glaube, ich darf das sagen, weil es ist ja sonst auch zu hören, Sie haben eigentlich Theologie studiert und wollten eigentlich Priester werden?
Ja, eine große Geschichte des Scheiterns, mein Lebensweg. Ich habe tatsächlich Ende des letzten Jahrhunderts angefangen, evangelische Theologie zu studieren mit dem Ziel des Pfarramts. Das war aus mehreren Gründen zum Scheitern verurteilt. Einerseits war die evangelische Kirche von Westfalen, also meine Heimatkirche, pleite in dem Sinne. Also wir dürfen das nicht mit der katholischen Kirche vergleichen, wo von oben gesteuert wird, weil die evangelische Kirche ist strukturell umgekehrt aufgebaut, aus den Gemeinden in die nächstgrößeren Level. Und da ist es dann, sind es dann die Landeskirchen, die die Pfarrerinnen und Pfarrer einstellen. Und die waren pleite schlichtweg. Ja, da gibt es Beispiele in Bielefeld. Ja, Bielefeld existiert. Wurde eine Kirche verkauft, die jetzt ein Restaurant ist, bis heute noch. Okay. Also das stammt aus der Zeit. Auch in meiner Heimatgemeinde wurde ein Jugendheim verkauft, also um Geld zu akquirieren. Mhm. Und sie haben uns damals schon gesagt, nehmt ein zweites Standbein, studiert was anderes, werdet am besten Lehrerin oder Lehrer, weil das ist sehr nah angesiedelt. Mhm. Wollte ich nicht, wollte ich nie. Heute bin ich an ganz vielen Schulen
tätig. Aber
Sie
sind doch sehr viel tätig, oder? Sie haben sich nicht so ganz verabschiedet.
Nein. Es ist viel noch da. Also es sind sehr viele Schnittstellen. Auf jeden Fall war das dann 2004 zu Ende. Ich war auch nicht der frömmste Mensch. Ich habe meinen Humanismus mit Frömmigkeit verwechselt. Also dann habe ich dann aufgehört zu studieren. Ohne Abschluss, muss man ganz wichtig auch dazu sagen, bevor irgendwelche Plagiatsjäger kommen und sagen, böser Wolf.
Das ist gefährlich in diesen Tagen.
Deswegen sage ich es immer deutlich dazu. Okay. Kein Abschluss. Habe danach mehrere Jahre als Verantwortlicher für Medien und Kommunikation gearbeitet, dazwischen noch kurz im Einzelhandel. Und in dieser Zeit war ich sehr stark tätig für die IT des Unternehmens. Und dann kam irgendwann Mimikama, was die Symbiose war. Also sprich einmal diese Arbeit, dieses wissenschaftliche Arbeiten aus der evangelischen Theologie, plus den Umgang mit Menschen, den ich ursprünglich ja sowieso vorhatte, plus die gesamte Technik, also das Internet. Und das war eigentlich für mich nicht ideal. Also eine Plattform, die mich das machen lassen hat, was ich gerne machen wollte.
Das schon seit so vielen Jahren,
ja,
oder?
Ja, seit so vielen Jahren.
Das freut mich immer, wenn ich das lese, weil ich bin jetzt auch schon das 15. Jahr in dieser Funktion bei Care Österreich. Und ich könnte auch gar nicht sagen, wie die Zeit vergangen ist. Also man dreht sich um und auf einmal sind 10, 15 Jahre vergangen. Und es ist ein einziger Tisch, oder?
Ja, 10 Jahre lebe ich fast schon in Österreich jetzt. Also es ist Wahnsinn.
Hat sie Mimikama nach Österreich geführt?
Ja, Mimikama hat nach Österreich geführt. Gerne, und ich werde nicht mehr gehen.
Das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Mit Mimikama, wenn ich es richtig recherchiert habe, hat alles mit Facebook begonnen.
Genau.
Oder? Und heute ist es ja eigentlich ganz was anderes.
Ja, es hat sich ganz stark gewandelt. Ursprünglich ging es darum, Menschen auf Klick, vor Klickfallen auf Facebook zu bewahren. Das war die Grundidee, das war auch der, warum das Ganze entstanden ist. Denn der Gründer Thomas Wannmacher ist selbst auf eine kleine Klickfalle hereingefallen, hat alle seine Freundinnen und Freunde davor gewarnt. Die wiederum haben ihre Freunde und Freundinnen gewarnt. Und so ist das Ganze gewachsen und aus dieser Situation herausgewachsen. Vieles bei uns ist einfach aus der Situation gewachsen, wie beispielsweise das berühmte Jahr 2014, als, so wie ich es immer sage, das Internet explodiert ist, sprich viele Parteien, populistische und rechtsextreme Parteien, haben Social Media als ihre Plattform entdeckt, weil dort keine
Gegenrede. Schon vor 10 Jahren.
Schon vor 10 Jahren.
Alle anderen haben es ja jetzt so einigermaßen entdeckt, wenn ich jetzt Deutschland, Österreich anschaue, aber die sind immer noch die allerstärksten.
Wir können ganz klar das Jahr 2014 und die Monate davor als Explosionszeitraum erkennen. Auch Putin, das war die Zeit mit der Krim-Übernahme, hat auch bemerkt, dass er über Social Media Menschen erreichen und manipulieren konnte. Und dadurch sind diese Plattformen politisch groß geworden. Und es war niemand da, der irgendwie gesagt hat, stopp, da muss man mal Inhalte überprüfen, außer uns. Wir haben damals gesagt, okay, wir schauen mal. Es gab natürlich auch andere, die dann gestartet sind.
Weil es war niemand da. Wir haben sie alle kontrolliert.
Wir haben es nicht gewusst. Es hat ja niemand gewusst, dass diese Entwicklung kommt. Das ist ja eine ganz interessante Entwicklung. Immer wenn ein Medium massentauglich ist, wird es dann auch politisch genutzt. Das war beim Buchdruck mit beweglichen Lettern im Mittelalter. Auf einmal brauchten die Buchdrucker ein Thema, was sie zu berichten hatten. Das war die Reformation. Und die Reformation brauchte Verbreitungswege. Also ist das Ganze letztendlich auch explodiert, wie wir aus der Geschichte heraus wissen. Das war beim Rundfunk so. Der wurde massentauglich zu Kriegszeiten genutzt. Und jetzt stehen wir bei Social Media und Internet, das erst, ich sage gezielt erst, seit 12, 13 Jahren massentauglich ist. Vorher hatten wir nicht alle ein Smartphone. Vorher hatten wir nicht alle gratis oder Tarife, wo wir endlos im Internet sein konnten. Das ist erst wirklich seit 12, 13 Jahren so, dass Jung, Alt, alle teilnehmen. Und seitdem sind Social Media ideale Wege zur Verbreitung von Desinformation, Propaganda, eigentlich alle Arten von Informationen letztendlich.
Es macht ja auch ein bisschen barrierefrei. Es hat ja auch eine positive Seite.
Grundsätzlich ja, das ist ja der Grund, warum ich da bin. Ich möchte Menschen nicht sagen, wie böse Social-Media-Plattformen sind. Ich habe gezählt, das ist schon ein wenig her, ich habe 28 Social-Media-Plattformen auf meinem Smartphone installiert. Ich glaube, ich bin überall außer auf Tinder. Und ich möchte Menschen zeigen, wie man die nutzen kann.
28?
Ja, okay. Das dürften mittlerweile mehr sein. Mhm. Wir müssen ja auch sehen, was sind denn Social-Media-Plattformen? Das sind alle Plattformen, auf denen ich mit anderen Menschen über digitalen Kanälen interagiere. Ja, es ist, dass wir denken immer nur an Facebook oder X oder sonst was. Das sind viel, viel mehr Plattformen. Das geht bis hin zu irgendwelchen Sportplattformen. Wir alle kennen Strava oder Garmin. Dort tausche ich mit anderen Sportlerinnen und Sportlern meine Werte aus, kann kommentieren, kann Fotos schicken und so weiter. Das sind auch Social-Media-Plattformen.
Würde Swift auch darunter fallen? Diese ganzen Sport-Apps, die man da hat?
In dem Moment, wo ich mit anderen dort interagieren kann, ja.
Also dann kann ich mir vorstellen, dass sie so viele.
Ja, also das sind, das geht dann ganz schnell. Und und wir kommunizieren alle über Social Media. Und vor allem wir suchen über Social oder bekommen über Social Media unsere Informationsimpulse auch. Das heißt, wir kriegen etwas eingeblendet, das uns neugierig macht. Und daraufhin suchen wir auch dann Informationen, was wir haben wollen. Oft, die meisten gehen ja gar nicht mehr gezielt auf die Webseite irgendeines Nachrichtenmediums. Kaum jemand geht zum ORF auf die Webseite und liest sich das durch. Die meisten bekommen ein Inhalt vom ORF auf das Smartphone gespült über Social-Media-Kanäle und kommen dadurch erst durch das Thema. Und deswegen, oder da ist dann diese Gesamtschnittstelle. Und eigentlich ist das toll, wir können alle mitmachen. Wir können dort auch, wir haben auch dort alle eine Stimme. Ganz wichtig, ich kann zu einem Thema etwas sagen. Das ist großartig und das ist enorm wichtig. Das Problem ist, es wird missbräuchlich häufig genutzt. Und wir müssen halt wieder lernen, eine gesunde Debattenkultur aufzubauen. Also wir alle müssen stabil genug sein, um auch debattieren zu können auf Social Media. Ich habe dieses Jahr im Frühjahr, war es ein ganz tolles Projekt im Ostviertel, Jugend debattiert im Ostviertel. Mhm. Da wird jungen Menschen beigebracht, wie sie debattieren. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft verlernt hat. Wir können nicht mehr vernünftig streiten. Wir zerstören nur noch andere im Streit, anstatt im Streit auch lernen zu können oder über Streit auch Werte zu verteidigen. Das ist enorm wichtig.
Das spiegelt sich ja auch ein bisschen in der politischen Kultur wieder. Mhm. Und es ist ja auch das viel zitierte Beispiel. Und das betrifft überhaupt nicht nur junge Leute. Das kann man auch bei all den Ländern, Kerr ist ja weltweit tätig, sehen. Dort, wo es Smartphones oder Telefone oder Internetzugang gibt, sitzen die Menschen davor und sich oft gegenüber und sprechen gar nicht miteinander, sondern beschäftigen sich ausschließlich. Und auch ich selber muss ehrlich sagen, die Zeit, wo man das Handy, also das Mobiltelefon nicht in die Hand nimmt, ist selten. Also sobald man irgendwie Zeit hat, wie gehen Sie eigentlich damit um? Ja. Machen Sie das bewusst?
Ich habe einen ganz anderen Trick für mich entwickelt. Ich habe sämtliche Geräusche, sämtliche Klingeltöne, Notifikationen, alles ausgeschaltet. Das heißt, wenn ich das Smartphone in die Hand nehme, tue ich es, weil ich das will und nicht, weil irgendwie das Ding vibriert hat oder sonst irgendwas. Das hält mich natürlich nicht davon ab, das Smartphone in die Hand zu nehmen. Das ist eine andere Geschichte. Ich muss auch gestehen, ich will da gar nicht so böse sein oder irgendwas Schlimmes sagen über Menschen, die das tun, weil ich selber ja auch mache. Das heißt ja mal, die Jugend, alle sitzen
und schauen das Smartphone. Nein, machen die Älteren genauso.
Eben. Ich sage immer, wenn ich das Smartphone vor 30 Jahren schon gehabt hätte, vor 35 Jahren, ich hätte es auch getan, ganz klar. Wir haben damals Videospiele gezockt.
Wir lesen nicht mehr so viel. Also ich muss ehrlich sagen, seit überall Streamingdienste und alles ständig verfügbar ist. Ich lese nach wie vor sehr gern, aber ich muss mich dazu jetzt nicht zwingen, aber ich muss mir schon sagen, so jetzt lies mal einen Abend. Mhm. Weil es gibt wahnsinnig viele Ablenkungen in jeder Altersklasse.
Das Konsum, der Informationskonsum hat sich halt grundlegend verändert. Auch Fernseh ist in dem Sinne, das lineare Fernsehen ist in den Hintergrund gerückt.
Absolut.
Junge Menschen verstehen teilweise lineares Fernsehen gar nicht mehr. Das hatte ich auch erlebt. Dieses, wir können das doch nachher gucken. Nein, das läuft gerade live. Ja, es ist ein ganz anderes Verständnis von Informations- oder Medienkonsum letztendlich. Mhm. Das ist nicht schlimm, finde ich. Ich finde nur, dass wir damit lernen müssen, umzugehen.
Genau, wir brauchen erst die kulturellen Werkzeuge, oder? Damit wir damit wirklich gut umgehen. Was ich jetzt also auch selbst beobachtet habe, es ist ja durchaus nicht nur so, dass die Plattformen, die wollen ja nicht nur unsere Daten und sind jetzt auch nicht nur dazu da, dass man sich global vernetzt. Das ist vielleicht der Consumer-Zugang. Aber sie kosten auch ganz schön viel Geld und sie wollen immer mehr unserer Gelder, weil auf Facebook oder Instagram kannst du also nicht mehr wirklich Dinge gut verbreiten oder dass man das bezahlt.
Aus der anderen Sicht gesprochen, ganz genau. Sprich, wenn ich Menschen erreichen will, wenn ich Einfluss haben will, muss ich mittlerweile viel Geld in die Hand nehmen. Es ist tatsächlich nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Ich baue eine Plattform im Netz auf Social Media und da kommen die Leute von alleine. Nein, ich muss
reichen. So hat es begonnen.
Genau. Die Zeiten sind vorbei. Also, dass man sagt, man kann als Influencer oder Influencerin einfach so groß werden. Nein, das klappt so nicht mehr. Nicht von null, wenn niemand einen kennt, dann bringt das alles nichts. Es hat sich viel geändert. Auch Nutzerinnen und Nutzer werden zur Kasse gebeten mittlerweile. Das heißt, um werbefrei arbeiten zu können, lesen zu können oder um auch eine bestimmte Reichweite vielleicht zu haben oder um verifiziert zu werden oder werden ja kleine Abo-Modelle schon angeboten.
Genau.
Also wir müssen halt schauen, wohin das geht mit der Gratisnutzung von Social Media. Werbefinanziert ist halt immer schwierig, weil die Werbepreise gesunken sind. Wissen auch alle, die sich über Werbung finanziert haben. Werbung bringt so gut wie gar nichts mehr ein. Mhm. Also da bin ich gespannt, wo Social Media in den nächsten Jahren hingeht. Sie werden nicht weg sein, das kann ich ganz klar sagen. Aber es kann sein, dass sie ihren Charakter ändern. Sie haben ja schon ihren Charakter geändert. Also wir sind ja gerade bei der jüngeren Generation auf einen Sprung dazu, dass sie immer stärker audiovisuell werden. Mhm. Das heißt, immer wieder kurze Videos. Mhm. TikTok ist ein super Beispiel dazu, dass oberflächlich kurze Clips konsumieren. Werden.
Möglichst lustig.
Ja, natürlich möglichst lustig, unterhaltsam. Wir vergessen immer, dass Social Media unwahrscheinlich unterhaltsam auch sein soll. Wir denken immer an Politik und Fake News. Wir vergessen immer die Unterhaltungskomponente.
Ja, für Altersklasse spricht das ja viel drüber, aber in Wirklichkeit ist es doch ein Riesenspaßtool für viele.
Ja, natürlich ist es auch. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich nutze es ja auch viel zur Unterhaltung, auch zur persönlichen Unterhaltung und auch vieles in meinem eigenen Profil, was so semi-beruflich ist, halb so Einblicke ins Privatleben halt, sind halt sehr viel mit Unterhaltung geprägt, natürlich.
Und es bringt uns auch dazu, dass wir uns öffentlich, also viel mehr öffnen als wir das in der analogen Welt hier tun würden, oder?
Großes Problem in meinen Augen. Ich sage immer, ich bin sehr glücklich, dass ich aufgewachsen bin in einer Zeit ohne Smartphone. Da weiß niemand, was für ein Scheiß ich damals alles gemacht habe. Heute geht das gar nicht mehr. Ich kann keinen Unfug, keinen Quatsch mehr in dem Sinne machen, ohne dass es irgendwo auf irgendeinem Smartphone landet. Wir müssen also auch lernen, mit dieser Semi-Öffentlichkeit umzugehen. Das heißt, was gebe ich von mir preis? Welche Fotos werden wann wo gemacht? Was darf ich auch hochladen? Wenn ich Fotos mache, wo jemand drauf zu sehen ist oder Videos, muss ich ja auch erst fragen. Das heißt, wir müssen diese Basics, Privatsphären, Recht am eigenen Bild, auch Urheberrechte, auch komplett lernen. Die waren schon immer da, sie müssen halt beigebracht werden.
Das führte dann letztendlich auch dazu, dass wir so viele Probleme auch am Schluss damit haben, oder? Man hört heute, dass sehr viele Menschen, ich will gar nicht nur immer von der Jugend reden, weil das stimmt definitiv nicht, aber man sagt, dass sehr viele Jugendliche halt jetzt ja in die Vereinsamung kommen, dass überhaupt viele Menschen nur mal quasi übers Internet kommunizieren. Also wann haben wir vergessen drauf, dass wir neue kulturelle Werkzeuge brauchen und warum tendieren wir dazu, dass irgendwie zu ignorieren?
Ja, es ist ganz schwierig. Es ist auch viel von Zeitgeist und von anderen Sachen geprägt. Dieses Vereinsamen selbst ist nicht allein und das Smartphone und die Angebote im Netz. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben eine Corona-Zeit hinter uns, die uns vereinsamt hatte.
Die uns da hingezogen hat.
Genau, die jungen Menschen speziell, ob das Schule war oder private Kontakte, haben gelernt, dass das über einen Zeitraum von 3 Jahren, dass Kontakte, echte physische Kontakte schlecht sind. Ja, das wurde ihnen gesagt. Das bleibt im Kopf.
Über 3 Jahre
tatsächlich. Ja. Das geht bis jetzt noch teilweise. So, und sie haben halt gelernt, ich treffe mich mit meinen Freunden abends. Ja, ich habe das Beispiel im Familienumfeld, ein 17-jähriger Verwandter und der sagt dann auch so, ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden und was macht er? Er geht hoch an den PC und das machen die
regelmäßig. Das habe ich auch in meiner Familie.
Ja. Das ist auch völlig normal. Ich möchte das auch nicht aburteilen oder sonst was. Das ist eine ganz reale Beobachtung.
Oder?
Ja, aus meiner Sicht.
Oder aus unserer Sicht.
Ne? Als Gen Xler ist natürlich was für uns das Größte, sobald irgendwie frei war, nach draußen, am Wochenende oder wann auch immer, ins Beisel oder sonst irgendwo hin und Menschen treffen, weil es ja nicht anders ging. Das hat sich geändert. Die Frage ist das jetzt schlechter oder besser? Das wissen wir ja gar nicht.
Das wird die Zukunft uns zeigen.
Ja.
Sie haben jetzt selbst Corona angesprochen. Das war auch für uns und für unsere humanitäre Arbeit eine extrem herausfordernde, jahrelang anhaltende Situation. Und in dieser Zeit ist ja dann aufgekommen, das, was ich zumindest vorher nicht so wahrgenommen habe, diese ganzen Verschwörungstheorien. Hat sich ja vorher auch schon gegeben, aber da ist es richtig in die Breite.
Genau, wir reden beim Jahr 2020 von der Renaissance der Verschwörungstheorien. Also es gab sie vorher schon, es gab sie lange, aber wir haben da gemerkt oder speziell festgestellt, dass in Krisenzeiten Verschwörungstheorien eine starke Zunahme haben. Das hat tatsächlich begonnen, hier bei uns in Mitteleuropa konnten wir sagen, das war Anfang April 2020. Wir haben also während des ersten Lockdowns gelebt und wir haben auf einmal einen Xavier Naidoo auf Social Media gesehen, der in sein Smartphone geweint hat und etwas von Adrenochrom und Kindern in unterirdischen Höhlen erzählt hat. Und niemand wusste so genau, was soll das jetzt und was hat das jetzt mit Corona zu tun? Ganz viel. Wir haben den Beginn einer Krise gehabt und auf einmal erzählt uns ein Influencer eine Elitenverschwörungsgeschichte. Also eine dunkle, böse Elite, die im Hintergrund alles steuert. Und das ist natürlich perfekt in Krisenzeiten. Damit baue ich Misstrauen auf gegenüber Staaten, gegenüber der Politik und sage, sie sind alle gesteuert. Dieses Deep-State-Phänomen steckt dahinter. Und auf einmal kamen ganz viele alte Verschwörungstheorien in neuem Gewand wieder auf. Das bedeutet, die alten Mechanismen, wie sie im Mittelalter schon funktioniert haben, haben wieder funktioniert. Warum? Weil wir in einer Krisensituation haben. Verschwörungstheorien brechen komplexe Ereignisse auf eine einfache, scheinbar einfache Antwort herunter, liefern Feindbilder, das ist immer enorm wichtig, denn wenn ich ein Feindbild bekämpfe und es umbringe von mir aus oder erledige, dann ist die Krise vorbei. Das sagt mir die Verschwörungstheorie. So funktioniert das Spiel aber nicht.
Also die da oben quasi.
Und die da oben ist beispielsweise ein Feindbild. Ja, Elite ist ein Wort, wo man immer sehr vorsichtig sein muss, weil Elite ist ein sehr schwammiges Wort, das auch auf der Metaebene funktioniert. Wir wissen nicht, wer mit Elite gemeint ist. Ich kann also Elite auf alles Mögliche prägen und dann sind das die Bösen letztendlich. Wir haben wirklich das sehr deutlich gemerkt und das war in dieser Krisenzeit sehr stark. Und jetzt ist das Problem, wir leben in einer Zeit, in der eine Krise die nächste Krise ablöst oder parallel existiert. Das heißt, wir sind völlig überfordert. Wir haben Corona Corona immer noch nicht Ende, während wir hier gerade sprechen, nehmen die Zahlen wieder stark zu. Ja, das ist auch ein Fall.
Alle zittern innerlich, was jetzt wieder auf uns zukommt.
Ja, es reden alle von irgendwelchen Lungen- und Atemwegserkrankungen. Wir müssen ganz klar davon reden, es infizieren sich im Moment wieder viele Menschen. Mhm. So, dann haben wir Klimaprobleme, wir haben Wirtschaftsprobleme, Kriege. Wir haben einen Krieg vor unserer Haustür, ganz klar, der immer noch da ist, der zweite, der übrigens sehr interessanterweise vom ersten Krieg ablenkt, vom ersten Tag an. Also alles, wir haben einen riesen Pool an Problemen und Krisen und da setzen natürlich Verschwörungstheorien immer wunderbar an. Dann kommt noch unser heißer Herbst hier in Österreich mit der Wahl, in den USA mit den Wahlen. Also da kommt einiges auf uns zu und wir sind oftmals überfordert, das alles zu greifen. Und dann kommen irgendwelche Verschwörungstheorien, die sagen, hey, das hängt doch alles miteinander zusammen. Da sind ein paar böse Akteure und die steuern das. Und du sollst kontrolliert werden. Klingt einfach. Ja, denn wir wollen eigentlich wissen, dass ein Plan hinter allem steckt. Das macht es für uns einfacher zu begreifen, die Komplexität des Lebens zu begreifen. Und selbst wenn der Plan böse ist, ist es trotzdem noch angenehmer, als zu wissen, oh Gott, da ist ein Riesenchaos, wie soll ich das Ganze angehen?
Da hinein fällt natürlich dann auch die Kategorie der Lügenpresse, oder? Und das Schaffen von sogenannten alternativen Medien, die so auftreten, als wären sie etablierte Medien.
Ja,
oder?
Da kommen wir in einen ganz ultraspannenden Bereich in Wirklichkeit. Die alternativen Medien. Grundsätzlich muss man erstmal auf der Basis
ansetzen. Das ist neu, oder? Das gibt es der Bayer.
Das ist uralt tatsächlich schon. Dieser Bereich der alternativen Medien ist alt. Der ist auch in erster Linie nicht schlecht. Da muss man jetzt differenzieren. Aus einer anderen alternierenden Sicht zu berichterstatten ist per se erst, dass man nicht schlecht ist. Das Problem ist das Vernachlässigen journalistischer Standards, das Auslassen von Informationen, das Fehlinformieren. Meinung
oder Fakt?
Grundsätzlich sind ja in Ordnung, nur ich muss Meinung eben auch dann trennen von Fakt, wenn Meinung nicht immer Fakten entspricht.
Das ist der Punkt.
Ja, und jetzt kommen wir zum Bereich alternative Medien, die gab es schon Ewigkeiten, auch vor dem Zweiten Weltkrieg haben die schon eine Rolle gespielt. Der Begriff Lügenpresse ist im Ersten Weltkrieg schon verwendet worden, um etablierte Medien zu diskreditieren. Und diese Muster kennen wir seit dem Jahr 2014, um da wieder das zu schließen, ganz neu wieder, weil sie das Internet und Social Media nutzen. Auf einmal haben wir Plattformen, die frei Bericht erstatten dürfen, weil das gedeckt ist von der Pressefreiheit, die sich selbst Wahrheitsmedien letztendlich auch nennen, weil sie sagen, wir berichten die reine Wahrheit.
Und dann muss man vom Staat gesteuert?
Vom Staat gesteuert, ja, das sind alles so schöne Narrative, die dann erzählt werden, frei und unabhängig und die anderen sind ja alle gesteuert und bezahlt und so weiter. Und diese Inhalte sind natürlich auf Social Media zu lesen. Das Interessante ist, es sind immer wechselnde. Die halten oftmals nicht länger als 4-5 Jahre. Manche länger, manche nicht so lang. Aber oft sind es so Websites, die dann da sind, anonym betrieben worden. Anfangs waren sie anonym betrieben. Heute steckt da wirklich eine Wirtschaftsmacht teilweise hinter. Und die halt konträr der klassisch seriösen Medienbericht erstatten, sehr stark auf Meinungen setzen, Auslassung nutzen oder halt einzelne kleine Vorkommnisse überproportional stark darstellen, sodass sie omnipräsent wirken, also als ob sie überall geschehen. Ja, nehmen wir mal an, hier in Wien jetzt passiert heute ein Autounfall, morgen ein Autounfall und ich würde jeden Tag nur über den Autounfall berichten und sagen,
man kann nicht mehr auf die Straße gehen.
Genau, kannst nicht mehr ausgehen. Und so funktioniert das. Das nennt sich Cherrypicking. Also es gibt da bestimmte aggressive Kommunikationsstrategien, die nennen wir die Plurf-Strategien. Das wird jetzt sprengen, das alles zu erklären. Aber diese Kommunikationsstrategien, die eigentlich extrem aggressive Marketingstrategien sind, die kommen dort zum Einsatz. Das heißt, sie verzerren auch teilweise die Realität.
Aber wenn ich Ihnen zuhöre, gewinne ich den Eindruck, dass das alles nicht zufällig so in den sozialen Medien passiert, sondern das ist... Also ist das schon so beabsichtigt, offensichtlich?
Ja, wir müssen jetzt schauen, wie weit kann man was beweisen, wenn ich jetzt sage, das ist beabsichtigt. Ich persönlich sehe seit dem Jahr 2014 halt eine konsequente Linie. Wir haben auch eine immer gleichartig agierende Kerngruppe zu jeweils den einzelnen Themen. Damals war es Migration, später war es Islamophobie, dann kam Corona und Ablehnung der Maßnahmen, dann ging es hinüber zu abwehrende Haltung zum Klimawandel und pro Putin. Das heißt, wir haben immer eine Kerngruppe, die immer auf der gleichen Seite steht oder
auch bei den Demonstrationen gesehen.
Genau, das konnte man super sehen. Und am Ende der Corona-Phase konnte man auch wirklich optisch bei den Demos sehen. Es war ein Potpourri an interessanten Themen, die zwar gleichartig waren, aber es gab keinen wirklichen Schwerpunkt mehr. Die Corona-Phase hat schon am stärksten diese Gruppe geeint und verstärkt. Mittlerweile ist es sehr gesplittert innerhalb dieser Gruppe. Aber diese Gruppierung bedient sich natürlich dem eigenen Medienpool letztendlich. Wir können das alternative Medien nennen gerne. Und da sind die sehr präsent.
Ich meine, wenn Sie jetzt auf die Situation hier in Europa schauen, weil CARE arbeitet ja weltweit in sehr vielen krisengeschüttelten Ländern, da ist es durchaus auch üblich, wenn es dann zu dramatisch wird für irgendjemand, dann wird das Internet einfach abgedreht. Wir hatten das zuletzt in Bangladesch wegen der Unruhen, die jetzt die letzten Tage die 100 Tote gekostet haben. Also CARE ist sehr, sehr groß in Bangladesch mit vielen, vor allem Ernährungssicherheitsprojekten. Da wird dann einfach abgedreht. Das Gleiche kann man aus vielen afrikanischen Ländern berichten. Das wäre ja bei uns undenkbar, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, also das mit den Verschwörungstheorien, das wird jetzt alles zu wild. Was macht man? Ich weiß, Sie haben viele Ministerien beraten, Sie sind in vielen Gremien auch während Covid gesessen. Aber was raten Sie den Leuten? Was macht man da dagegen, dass sich das beruhigt?
Ja, es gibt zwei Dinge. Mein größtes Problem ist ja, ich bin ein riesengroßer Bildungsromantiker. Das heißt, ich setze immer an im Bereich der Bildung. Das heißt, es geht nicht darum, jemanden zu überzeugen, sondern ich möchte Menschen beibringen, gerade an Schulen oder auch im privaten Bereich, wie sie diese Informationsmedien nutzen können, wie ich selbst Informationen filtern kann, ganz wichtig, und vor allem, wie ich selbst zu Informationen kommen kann. Also welche Werkzeuge gibt es, mit denen ich prüfen kann, sei es eine Bildersuche, sei es Kartendienste, mit denen ich Hintergründe prüfen kann, das eine. Und das zweite ist, selbst erzählen. Ich kann nicht einfach hingehen und mich ständig nur wehren. So funktioniert Social Media nicht. So geht das Ganze nicht. Ich muss meine eigene Geschichte erzählen. Ich muss mein eigenes Marketing betreiben, so dass ich auch am Ende unangreifbar bin. Und das ist ganz wichtig. Ich kann nicht immer, wenn mir jemand was vorwirft, immer wieder darauf eingehen, denn das ist das Ziel. Dadurch bin ich gebunden und kann meine eigenen Inhalte nicht mehr präsentieren. So, und das ist ganz wichtig. Ich erzähle den Leuten, fahrt eure Strategie, zeigt, wofür ihr steht, wofür ihr da seid, ganz wichtig.
Dabei,
genau,
ja.
Bleibt dabei. Mhm. Es gibt immer jemanden, der meckert. Ich kann nicht jeden zufriedenstellen.
Das
geht auch nicht. Ich muss halt den Menschen zeigen, wer ich bin. Das ist Social Media. Social Media ist halt ein riesengroßer Marktplatz letztendlich, der Eitelkeiten vor allem. Und wenn ich dort mitspiele, dann muss ich dann dementsprechend diese Regeln auch ein bisschen befolgen.
Mhm. Lassen Sie uns kurz über die Bilder sprechen. Das ist ja auch etwas, das Mimikama macht, dass man wirklich schaut, und das machen ja, ich weiß es auch, dass manche Medien, das, also viele große Medien das auch selbst machen müssen teilweise, zu checken, nicht nur die Inhalte, weil das ist auch bei CARE ein großes Thema, vor allem die Bilder, die man verwendet. Jetzt haben wir schon die zwei Kriege angesprochen, die uns in den letzten Jahren also mittelbar und unmittelbar massiv beschäftigen. Ist meine Beobachtung zu einseitig, wenn ich sage, mir kommt vor, das ist sehr stark ein Krieg der Bilder, auch Gaza.
Völlig richtig, beide. Das liegt daran, weil aus diesen Kriegsgebieten natürlich weiterhin Bilder und Videos kommen. Wir dürfen nicht vergessen, das Internet ist massentauglich. Auch in Kriegsgebieten haben Menschen Smartphones und haben Internet. Das ist über Satellitenverbindungen letztendlich irgendwo auch gesichert. Das bedeutet, wir bekommen eine Menge Fotos, eine Menge Videos und die müssen wir verifizieren. Und gerade zu Beginn einer Krise oder eines Krieges gibt es immer eine Masse von Informationen, wo auch sehr viel Desinformation dabei ist. Das heißt, es gibt alte Videos und Bilder, es gibt Videos und Bilder aus anderen Kontexten und die müssen wir filtern. Das Schöne ist, wir haben Möglichkeiten, das zu prüfen. Wir können verifizieren über die sogenannte Bildersuche, also Reverse Image Search, oder über das Geoguessing. Das heißt, ich schaue mir ein Bild exakt an und erkenne an den Merkmalen, die ich im Hintergrund sehe oder sonst wo, wo das Bild aufgenommen wurde. Und das in Kombination kann ich auch nutzen. Ich kann auch die Bildersuche nutzen und dann herausbekommen, hat jemand von dort auch mal ein Foto gemacht? Was für Informationen bekomme ich dazu? Das ist extrem wichtig geworden, vor allem in Medien. Gerade wenn es um Nachrichten geht, das muss geprüft werden. Das darf nicht blind rausgehen. Ich muss schauen, welches Bild- und Videomaterial liegt mir vor. Ist das auch wirklich aktuell? Oder bringe ich vielleicht was hoffnungslos Veraltetes und desinformiere unbewusst und ungewollt Menschen? Also das ist etwas, was sehr stark in den Vordergrund gerückt ist. Und das ist, um wieder die Bildungsarbeit jetzt auch reinzuholen, das ist exakt das, was ich in meinen Workshops auch beibringe, an Schulen, Unis oder im Erwachsenenbereich, dass ich sage, wir machen als Kernpunkt die Bildersuche und das Geoguessing. Da geht es nicht um Politik, da geht es nicht um Wahlen oder Manipulation, sonst was. Das sind die beiden Werkzeuge, die müsst ihr können. Und dann schauen wir mal weiter.
Absolut. Und also auch bei CARE, falls sich jetzt der eine oder die andere das fragt, Wir haben eine eigene interne Bilddatenbank weltweit. Da gibt es kein einziges Bild, wo wir nicht den Consent der betroffenen Person haben, die auf dem Bild zu sehen ist. Und wir haben also ein ganzes Reglement an internen Regeln, wie alt ein Bild sein darf, dass man das verwendet. Und bei Konflikten ist das überhaupt, darf es überhaupt nicht alt sein, sondern muss es aktuell sein. Und was wir leider auch sehen, und das sehen wir gerade auch im Gaza-Konflikt sehr stark, dass also wirklich Bilder aus dem Kontext gerissen werden und einfach verwendet werden, um dann eine Botschaft zu bringen, die nicht unbedingt immer übereinstimmt mit den Tatsachen. Ich kann dir empfehlen, schauen Sie sich die Mimikama-Webseite an, da haben Sie auch einige Beispiele davon. Also jeder von uns, der in dem Bereich arbeitet, ist dem ausgesetzt, dass wir nicht nur die Informationen checken müssen, sondern auch die Bilder. Ihr Blick auf die Zukunft, weil es ist ja etwas, ich meine, wir sprechen jetzt drüber, drehen uns dann beide um, gehen wieder zu unseren Computern und auch unsere Hörer und Hörerinnen. Jeder ist, man kann dem ja gar nicht mehr ausweichen. Werden wir das checken? Werden wir das lernen? Was für Kulturwerkzeuge wir brauchen? Wird es die Mehrheit lernen? Oder werden wir so dahin wurschteln die nächsten Jahre?
Wissen tue ich es tatsächlich nicht. Ich tue mein Bestes daran, dass wir alle lernen, auch ich. Ich muss auch täglich weiterlernen. Wir haben ja einen Punkt heute gar nicht angesprochen, KI. Was wird uns da noch alles in Zukunft blühen? Ich kann eigentlich immer nur lernen. Ich mache das Internet auf, lese, schaue mir Sachen an, lerne, versuche Hintergründe zu verstehen. Und das Wichtigste, was uns, glaube ich, klar sein muss, ist, dass wir nie ausgelernt haben. Ja, wenn man hingeht und sagt, ich habe schon alles gesehen und weiß schon alles, dann liegt man falsch. Und es kann sein, dass das, was ich heute sage, ich morgen auch revidieren muss. Und dann muss ich auch lernen, dazu zu stehen, zu sagen, ich habe gestern einen Fehler gemacht, heute habe ich es gelernt und ich muss auf Basis meiner neuen Erkenntnisse weiterarbeiten. Das ist typisch Wissenschaft letztendlich auch, aber ich muss mir eingestehen, dass das passieren kann.
Das ist ja auch das, was man vielen Wissenschaftlern vorgeworfen hat in der Corona-Pandemie, weil halt viele Menschen so gar nicht wissen und auch nicht wissen können, wie wissenschaftlich gearbeitet wird, dass das sehr oft auch kleine Schritte sind und man geht dann auch wieder zurück und fängt wieder von vorn an. Aber Kommunikation verkraftet halt auch nicht jeder in der Art, dass ich weiß, heute ist es so, morgen ist es so und nächste Woche ist vielleicht wieder ganz anders. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Verantwortung bei den nicht nur politisch Verantwortlichen, aber bei allen, die kommunizieren, liegt, dass man die Dinge so kommuniziert, dass man auch nicht zu viel Angst hat, etwas zu vereinfachen, dass es auch richtig ankommt und nicht mehr Panik erzeugt als Nutzen dahinter.
Ich muss ganz klar sagen, wie etwas funktioniert, und zwar verständlich sprechen, die richtige Sprache sprechen. Auch ein Thema, dem wir uns ganz stark widmen. Also hier in Österreich bin ich bei Puls 24 jede Woche. Gut, jetzt ist Sommerpause, aber es wird im Herbst weitergehen, um wirklich die wichtigsten Sachen der Woche zu erzählen. In Deutschland bin ich alle zwei Wochen im Frühstücksfernsehen auf Sat.1. Da gibt es dann immer auf unserer Website, oh, was macht ihr da? Ja, da müssen wir hin. Da muss ich hin. Das gucken Menschen, die stehen auf, haben das Fernsehgerät einfach nebenbei laufen, weil sie irgendwas konsumieren, damit sie nicht allein sitzen. Und da erreiche ich Menschen. Und da kann ich ganz vernünftig erklären, wie etwas funktioniert, auf einer Sprache, die verständlich ist. Und ich muss nicht gehoben sprechen. Das ist ganz wichtig. Ich darf nicht gehoben sprechen, denn dann wird es weggeklickt. Dann wird es zu ausgemacht oder was auch immer. Und das ist etwas, was wirklich auch gelernt werden muss. Vernünftige Kommunikation, faire Kommunikation auch, um auch wieder aufzugreifen. Wir müssen auch Werte verteidigen können. Wir müssen streiten lernen können, fair streiten lernen können. Und die Kommunikation auf Social Media ist nun mal eine öffentliche Kommunikation. Das gab es vor 30 Jahren nicht. Früher, wenn wir öffentlich...
Stammtisch sitzen und da waren 10 Hanseln vielleicht.
Eben, das war's. Ja. Und jetzt muss ich halt in der Lage sein, öffentlich zu kommunizieren. Das ist ein völlig neues Fach in dem Sinn. Auch das darf an Schulen beigebracht werden, diese öffentliche Kommunikation. Ist vielleicht auch was Schönes, um Wesen zu bilden, um einen Mensch zu bilden. Ach, ja, so? Wenn man da steht und anschließend sagt, hey, ich bin in der Lage zu sprechen und mich zu formulieren, ist das etwas ganz Tolles. Mhm.
Sie haben einmal angedeutet oder gesagt, die Faktenchecker, die brauchen halt auch emotionale Narrative. Wir müssen besser werden im Storytelling, weil als Faktenchecker ist man ja auch immer erst nachher da, oder? Weil da ist es ja schon draußen und da hat's ja schon, da ist ja schon passiert. Das ist wie eine Richtigstellung in einem Nachrichtenmagazin.
Ja, wir haben zwei Möglichkeiten eben. Wir haben einmal dieses Debunking. Das ist das, dass ich im Nachhinein erst, dass ich, da ist etwas, ich prüfe das und kann im Nachhinein sagen, passt oder passt nicht. Das Debunking, wenn man es nicht emotional und nicht gut erzählt, ist eigentlich sehr langweilig. Das bedeutet, das erreicht wenig Leute, man bekommt auch wenig Interaktion. Und dann gibt es das sogenannte Pre-Bunking. Ich versuche Menschen im Vorfeld beizubringen, wie bestimmte Geschichten, wie die Dynamik von Krisen ist beispielsweise, wie die Dynamik im Vorfeld von Wahlen ist, auf was muss ich achten, was kann passieren an Wahlpropaganda oder generell an Wahlinhalten, die verbreitet werden, dass ich Menschen schon im Vorfeld erkläre, wie diese Kommunikation funktioniert. Das ist das Pre-Bunking, das ist wesentlich schwieriger. Es anspruchsvoll, macht auch Spaß, das zu erklären. Mhm. Aber es ist halt nicht so einfach wie das Debunking. Das Debunking ist immer, dass ich sagen kann, ich habe ein Bild, ich prüfe das, passt, passt nicht
ja,
aus.
So aber da ist schon alles passiert.
Genau, da ist schon passiert.
Sehen Sie Anzeichen für Pre-Bunking jetzt? Wir wollen nicht zu politisch werden, natürlich, aber zum Beispiel im US-Wahlkampf sehen Sie Anzeichen, dass Pre-Bunking gemacht wird, dass Leute sensibilisiert sind und sagen, naja, okay, also alles...
Im Moment noch nicht. Das okay. ist halt ein Feld, das noch zu jung ist, okay. genau. Wir haben okay. das selbst erstmals angesprochen hier in Österreich im in der Bundesstelle für Sektenfragen. Mhm. Da haben wir das 2021 zum ersten Mal so entwickelt, was kann man machen, gerade in Bezug auf Corona auch. Mhm. Das ist zu frisch. Das Problem ist, ich habe selbst auch gar keine Lösung. Richtige, die jetzt funktionieren. Dann hätten wir das Thema geschafft, wenn wir funktionierende Lösungen hätten, sondern wir sind am Entwickeln und wir müssen natürlich ausprobieren. Und zu diesem Pre-Bunking gehört, dass ich erstmal auch die Instrumente des Entlarvens beherrsche oder die Instrumente der Kommunikation. Und dann kann ich im nächsten Schritt schauen, hey, wie werden denn Informationen verbreitet? Was sind Narrative? Was ist Framing? Was bedeutet das? Was macht das mit mir? Wenn ich auf einmal einen bestimmten Schlagbegriff höre und mir mein ganzer Rücken schaudert schon, warum funktioniert das? Dass ich halt solche Sachen auch erkläre. Kann man in der Schule ganz toll, man kann mit Bildern arbeiten und sagen, hey, was macht dieses Bild mit dir? Und jetzt schau mal hin, warum macht dieses Bild das mit dir? Ja, manche Menschen oder wir interpretieren ja Inhalte völlig unterschiedlich. Das heißt, ein gutes Framing muss auch funktionieren. Also, dass ich wirklich auf etwas anspringe thematisch, dass ich auch etwas damit verbinde.
Mhm. Ja, und zwar mehr als eine Person, sondern ja, breiter.
Eben ganz viele. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist immer dieses Häuselpapier, wo draufsteht, mit grünem Tee. Ja, wo ich mir gedacht habe, das war ein Zufallsfund. Ich saß da wirklich, schaue auf diese Verpackung und stehe mit grünem Tee. Das ist dieses sogenannte Framing. Das heißt, okay. ich lese grüner Tee und in meinem Kopf ist das Bild des Wohlfühlens dabei. Grüner Tee soll wohlfühlen, es ist eine angenehme Atmosphäre, genau. So, meinem Popo ist das egal,
ob da grüner Tee drauf ist.
Und das ist eben das muss ich verstehen. Mhm. Wie funktioniert diese Art der Kommunikation? Mhm. Dann kann ich auch Fremdinhalte, die manipulativ wirken sollen, letztendlich bewerten, wenn ich das weiß.
Ist ein bisschen auch wie in der Werbung, oder?
Ja,
dass man möglichst viele Gruppen anspricht. Es ist die Reinkultur von Marketing und das zeigt wieder mal dieser Podcast, wie wichtig es ist, dass wir uns sehr wohl, nicht nur, dass wir miteinander kommunizieren, sondern dass man sich auch mal den einen oder anderen Gedanken drüber macht, wie wir das tun. Und ich finde einen kleinen positiven Ausblick trotzdem auf die Zukunft. Es macht trotzdem immer noch Spaß, oder?
Mir schon, deswegen tue ich das. Es ist halt dieser Effekt, wie ich schon gesagt habe, Spaß macht es mir schon auf jeden Fall und ich möchte halt, dass es uns allen Spaß macht und dass die Manipulationen aufhören, also dass wir Social Media auch wirklich vielleicht mal sozial nutzen können.
Ja, das wäre eine tolle Sache überhaupt unter dem sozialen Aspekt, dem Care anhängig ist. André Wolf, vielen Dank, dass Sie bei Care Österreich zu Gast waren und uns so interessante Einblicke gewährt haben und ja, viel Spaß beim Kommunizieren und vor allem beim Zuhören. Vielen Dank.
Ich danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.